bedanke mich, dass ich hier sein darf. Und ich möchte euch begrüßen mit dem Wort aus der Schrift. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben viel Freude jetzt hier erlebt. Es war ein Gewusel und ein Gewimmel. Und ich glaube, diese Freude, das ist nicht nur, weil jetzt eine arbeitsreiche und eine stressreiche Zeit pausiert, zu Ende geht und man in den Urlaub geht, sondern ich denke, es ist auch so, dass, so wie Paulus sagt, freut euch alle Zeit, freut euch am Herrn. Und er ruft es uns zu, Gaudete, Gaudete, iterum, Gaudete in Dominum. Also das ist doch ein mächtiges Wort. Wir bringen heute aber den Epheserbrief zu Ende. So wie mir gesagt wurde, habt ihr schon eine Reise durch den Epheserbrief gemacht. Und ich möchte zu Beginn aus der Luther-Übersetzung den Text lesen. Für alle die Geschwister, die jetzt nichts dabei haben, um selber mitzuschauen. Paulus beginnt im Epheser Kapitel 6 im Vers 10 folgendermaßen. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herrschern der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Soweit der Text aus dem Epheserbrief. Jetzt stellt euch vor, ihr seid auf ein Event eingeladen. Und der Gastgeber sagt zu euch, das ist alles ganz locker, du kannst kommen, wie du magst. Und dann ziehst du bequeme Sachen an und denkst dir, das wird ein cooler Abend. Eine richtig gute Zeit. Und du kommst an und stellst fest, alle sind in Abendgarderobe. Nur du hast deine Schlabberjeans und den alten Wohlfühlpulli an. Peinlich. Du stehst plötzlich im Mittelpunkt und alle schauen auf dich. An Peinlichkeit ist das kaum zu überbieten, aber dann irgendwie kann man das noch retten. Aber schauen wir auf eine andere Situation, die uns täglich umgibt und die ist deutlich realer. Und da sind wir wieder beim Wohlfühlpulli. Aber stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Warum? Vielleicht, weil es keiner mitkriegt. Äußerlich hat sich ja nichts verändert. Die Welt ist so wie jeden Tag. Du kriegst gar nicht mit, wie sich im Hintergrund manche Dinge verändern. Und im Job läuft es mal so und mal so. Das kennt jeder. Also ganz normal. Und zugegeben, die Kollegen werden auch jeden Tag blöder. Aber die Probleme werden auch mehr. Aber du denkst, du hast die Sache im Griff. Mit deiner Frau hattest du schon mal bessere Zeiten. Sie nervt nur noch, man blafft sich an. Die Kinder sind sowieso von der Rolle. Es ist ja fast Urlaubszeit. Und da ist noch die Hoffnung. Die Hoffnung, das wird schon wieder. Und am Sonntag gehst du in die Gemeinde und wenn du Zeit hast und wenn keine wichtigen Dinge dich davon abhalten, da triffst du Leute, mit denen du kannst, du hörst eine aufbauende Predigt und du hast Gemeinschaft. Und die Welt scheint in Ordnung und das passt alles schon so. Und wenn der Sonntag vorbei ist, dann fängt das ganze normale Leben, dann fängt der ganz normale Wahnsinn an. Ab in die nächste Runde. Hat nicht jeder schon mal so gedacht? Irgendwann, ich glaube, dass keiner ehrlichen Herzens verneinen kann, schon mal so gedacht zu haben. Zumindest in den Grundzügen. Und deshalb seid nicht sorglos. Denn der Dieb kommt unbemerkt, um euch zu verwüsten. Und ein kluger Hausherr macht seine Tür stark. Vergleicht dazu den 1. Thessaloniker 5, Verse 3 und 4, so wie Paulus uns das auch schon sagt. Und wie ihr aus dem Predigttext schon erkannt habt, geht es um den geistlichen Kampf. Und dazu wollen wir uns ganz pragmatisch und in kurzen einzelnen Punkten widmen. Deswegen trägt die Predigt auch heute den Titel »Die Waffenrüstung Gottes« oder »Ist denn schon Krieg?« Und das führt uns zum ersten Punkt. Welchen Zweck hat diese beschriebene Waffenrüstung? Wir befinden uns am Ende des Epheserbriefes. In dieser Schlussparanese sind Mahnungen und Abhandlungen zur Einheit der Gemeinde vorangegangen. Und das, was am Ende kommt, das soll auch besonders im Gedächtnis bleiben. Und genau aus diesem Punkt leitet Paulus seine Worte mit zuletzt ein. Ein Achtungszeichen. Und danach hält er sich aber auch nicht lange auf und startet mit einer Ermutigung. Er sagt uns, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und er benutzt dazu einen Imperativ, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Aber das nützt alles nichts, wenn es nicht begründet wird. Und Paulus begründet uns damit, dass er sagt, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und das wollen wir uns näher anschauen. Wir können das 6. Kapitel nicht losgelöst von den vorangegangenen 5 Kapiteln verstehen. Und so wie Paulus die Ordnung für das natürliche Leben, die Ehe, die Familie, den Beruf von der Glaubensseite her beleuchtet, so will er jetzt auch zum Thema Heiligung und Standhaftigkeit im alltäglichen Leben in dieser Weltzeit das Christsein beleuchten. Und er hat dieses Bestreben, man muss doch auch mal Mensch sein dürfen, ganz unter den Glaubensaspekt gestellt. Von dieser Seite hat er es beleuchtet. Und das ganze Leben, auch das Heimliche, das Private, was jeder von uns hat, wird ganz unter diese Forderung des Evangeliums gestellt. Und in der Stärke des Herrn und in der Macht seiner Stärke, da ist eine klare Absage an unseren menschlichen Wunsch, etwas selbst bestreiten zu können. Er sagt, sei nicht stark in dir selbst, sondern glaube an den Herrn. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn du den natürlichen Menschen zurückdrängst, also deinen Willen, und dich unter Gottes starke Hand demütigst, wirst du seinen Geist spüren, du wirst davon erfüllt werden und du wirst stark werden. Du wirst also widerstehen. Und die Macht seiner Stärke, das kann mit der Waffenrüstung Gottes gleichgesetzt werden. Aber wozu brauchen wir sie? Paulus sagte, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Und tatsächlich, er ist listig. Wir lesen es schon ganz zu Anfang. Im 1. Mose 3,1 sagte dieser Verwerfer, sollte Gott wirklich gesagt haben? Jeder weiß, jeder kennt diese Stelle. Das war der Fallstrick für Eva. Und diese List und diese Art der Verdrehung und die Lügen, das, genau das sind seine Eigenart. Sagt er uns nicht ständig, du musst dieses oder jenes tun, damit du dazugehörst? Du musst dieses oder jenes sein, damit du akzeptiert wirst? Du kannst alles haben, wenn du dich anpasst. Und diese Angriffe sind listig. Und sie sind oft nicht offensichtlich. Sie geschehen in unseren Gedanken. Wir stehen also im Kampf, im Krieg gegen den Verwerfer und seine Legionen. Es ist kein offener und kein ehrlicher Kampf. Es ist ein Schlachtfeld mit vielen Tücken. Es ist ein Kampf auf Umwegen. Und deine verwundbaren Stellen, die sind es, die der Teufel sucht und dich verletzt, ja, dass er dich bis in den geistlichen Tod treibt. Und du und ich, wir sind alle davor nicht gefeit. Und genau dazu brauchen wir die Waffenrüstung. Nicht unsere eigene, sondern die des Königs, des Herrn aller Herren. Und warum diese? Genau diese? Weil Krieg ist. Es ist Krieg. Seit 1. Mose 3, 1 ist Krieg. Nicht um uns herum, sondern von oben und von nach unten und umgekehrt. Und wir stehen in diesem Spannungsfeld in der Mitte. Und jeder prüfe sich jetzt selbst, ob er nicht vielleicht doch angefochten ist. Männer wie Frauen. Mir geht es immer so, wenn ich einen Glaubensschritt mache, kommen von irgendwoher böse Überraschungen. Und wenn du diese Überraschung in deinem Glaubensleben nicht erlebst und du bist wiedergeborener Christ, dann sage ich dir, mach die Handbremse los. Geh los. Bleib nicht stehen. Und dieses Bild, das führt uns dann zum zweiten Punkt der heutigen Predigt. Brauchen wir wirklich jeden Teil dieser Rüstung? Wie ihr wisst, besteht die Waffenrüstung ja aus 6 Komponenten. Aus dem Gürtel, der alles zusammenhält, dem Brustpanzer, der schützt, den Schuhen für einen festen Stand, den Schild für die Deckung, den Helm, der unseren Kopf schützt und dem Schwert zur Verteidigung und zum Angriff. Paulus benutzt hier die Analogie einer römischen Ausrüstung und das nicht von ungefähr. Denn zur damaligen Zeit war ein römischer Soldat jedem bekannt. Er gehörte zum normalen Bild des Alltags. Und aufgrund dieser Ausrüstung, die die römischen Soldaten hatten, waren sie auch sehr siegreich. Das römische Imperium bestand nicht nur aus der Taktik der Feldherren, sondern auch unter der Effizienz dieser Ausrüstung. Und genau aus diesem Grund hat Paulus hier diese Analogie bemüht. Paulus sagt uns, dass diese Waffenrüstung das Wichtigste überhaupt ist. Und davon wollen wir uns ein paar Dinge anschauen. Und wir haben zu Beginn im Text, ihr habt es gehört, ihr dürft es auch gern selbst nachlesen, 3 Ausrüstungsgegenstände, mit denen Paulus beginnt. Und diese drei Ausrüstungsgegenstände befinden sich im Text in einem Zustandspassiv, in der deutschen Sprache, ein Zustandspassiv. Und dieses Zustandspassiv, das bedeutet, diese Sachen, die sind immer da. Die bleiben. Und er sagt, der Gläubige hat sie angezogen. Er hat angezogen den Gürtel der Wahrheit, welches sein Leben in gottgefälligem Wandel darstellt. Und weil er dazu die Freiheit in Christus hat, bedeutet das nicht, sich selbst Grenzen aufzuerlegen, die Gott nicht will, sondern im beständigen Abgleich mit seinem Wort zu wandeln. Ich prüfe mich, ob mein Handeln mit Gottes Geboten übereinstimmt. Und das ist die Devise. Prüft euch in der Liebe zueinander und in der Rechenschaft eurer Gedanken und Taten. Und dann sagt er, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der ist dem Christen die von Gott zugesprochene Rechtfertigung. Durch den Glauben an unseren Herrn und den ehrlichen, tiefen Glauben, dadurch sind wir gefeit gegen die Angriffe des Teufels. Und Christus hat am Kreuz uns mit seinem Blut erkauft, mit dem teuren Blut unseres Herrn. Und natürlich kann jeder einmal in eine Glaubenskrise kommen. Das ist ganz normal. Aber wenn, dann erinnert euch an eure Geschwister im Glauben. Sie und der Herr, die helfen euch dadurch. Liebt einander, ermahnt einander, tröstet einander, helft einander. Und damit ist auch der Bruder oder die Schwester gemeint, zu der du vielleicht nicht so guten oder häufigen Kontakt hast, die nicht der Best Friend oder der Favorite Buddy, wie man heute sagt, sind. Also bitte auch diese Geschwister nicht aus den Augen verlieren. Und dann sind da noch die Schuhe, bereit, das Evangelium zu verkünden. Und das ist eine etwas seltsame Formulierung. Wir werden alle schon darüber gestolpert sein. Aber sie drückt aus, dass der Christ nicht nur einen festen Stand hat und Unwegsamkeiten ihn nicht aufhalten können, sondern er kann mit seinen Füßen den Frieden Gottes bringen. Und er kann auch in der Schlacht den Frieden verkünden. Und wenn du diese Schuhe anhast, dann kannst du laufen. Ja, du bist genötigt zu laufen. Und so breitet sich durch dich selbst auch das Evangelium aus. Das sind also die drei wichtigsten Dinge, die du immer dabei haben sollst. Und ohne sie nützt dir alles andere gar nichts. Hast du sie nicht, bist du verloren, wie du dich auch anstrengst. Und der aufmerksame Zuhörer unter euch wird sagen, ja, da hat er nur die Hälfte gesagt, da kommt ja noch der Helm und das Schild und das Schwert. Schauen wir mal, ja. Ja, genau, das ist richtig. Nur haben wir hier im Gegensatz zu dem Vorhergesagten einen Imperativ stehen, also eine Befehlsform. Du kannst dir also nicht aussuchen, was du dir nimmst. Oh, ich nehme nur den Schild oder ich nehme nur das Schwert, ja, oder ich nehme nur den Helm, das passt dann schon. Nein, nein, völlig falsch. Du musst alles nehmen, alles. Du brauchst den Schild des Glaubens, um dich gegen die Angriffe zu schützen. So wie Paulus sagt, um die feurigen Pfeile des Teufels auszulöschen. Das heißt, diese Versuchung, die der Teufel dir schenkt, die prallen an dir ab. Denk daran, wie unser Herr gehandelt hat, als er zu Beginn seines Dienstes in die Wüste kam, Markus Kapitel 1. Der Teufel floh dann vor ihm. Was hat Jesus in diesen Situationen gesagt? Er hat gesagt, das Wort Gottes steht zu ihm. Und er hat gegen die drei Versuchungen bestanden, die uns alle angreifen. Es ist die Versuchung des Fleisches, es ist die Versuchung der Augenlust und es ist die Versuchung des Hochmutes. Und unter diesen drei Versuchungen, das sind die Hauptangriffe des Teufels und darunter läuft sein ganzes Tun. Aber den Schild zu benutzen, bedeutet ihn auch in die richtige Richtung zu halten. Wir waren jetzt vor kurzer Zeit, vor 14 Tagen, waren wir mit unseren Kindern in einem Father's Camp. Das Thema war Narnia. Wir haben Schwerter gebaut, wir haben Schilde gebaut, es gab Helme, es gab Umhänge und so weiter. Und wir Väter, wie auch unsere Kinder, haben dort gelernt, den Schild in die richtige Richtung zu halten. Es nützt nichts, wenn der Schild hinter dir ist und der Feind vor dir steht. Und prüft euch, in welcher Weise auch ihr für Versuchungen anfällig seid, egal was es ist. Und wenn ihr es selbst nicht herausfinden könnt, dann fragt eine Vertrauensperson. Das könnte Beispiel der Hype um Sportveranstaltungen sein. Das könnte das neue Parfüm oder die neue Klamotte, das Kleidungsstück sein, welches doch so gut an mir aussieht. Ja? Oder es könnte auch das bisschen mehr Geld sein, wenn ich nebenher noch etwas dazu verdiene. Und da gibt es so vieles mehr. Und jetzt stellt sich dann die Frage, wie prüfe ich, ob ich dort dem Teufel auf dem Leim gehe? Vielleicht so. Versäume ich wegen einem Sportevent die Gemeindestunde oder den Gottesdienst? Wozu brauche ich dieses neue Parfüm oder diese neue Klamotte? Wen will ich beeindrucken? Wozu brauche ich das zusätzliche Geld? Was will ich mir davon leisten? Kommt durch den zusätzlichen Zeitaufwand vielleicht meine Zeit mit Gott zu kurz? Fällt vielleicht das Ruhegebot hinten runter, weil ich sonntags arbeiten gehe? Und so gibt es viele Dinge, die mich angreifen. Und halten wir unseren Schild einsatzbereit gegen diese Angriffe, gegen die Versuchung des Teufels. Und stellen wir beständig unseren Glauben auf die Probe. Du, ich, wir alle müssen das alle Zeit tun. Und dann sagt Paulus noch, du musst noch den Helm des Heils nehmen. Was ist das nun wieder? Der Helm des Heils. Einige unter euch wissen das, andere vielleicht weniger. Es ist einfach gesagt, ist das die von Gott dir zugesagte Errettung. Dieser Helm des Heils oder auch der Helm der Erlösung ist dir von Gott gegeben. Du kannst ihn dir nicht selbst machen. Als du Jesus als Herrn angenommen hast, als du Buße getan hast über dein Leben, gesagt hast, es muss sich etwas ändern, Herr, ich will dir nachfolgen. Als du wiedergeboren wurdest, hast du diesen Helm geschenkt bekommen, aus Gnade. Den kannst du dir nicht selbst bauen. Und wenn du den alten Mensch ablegst und den neuen Menschen anziehst, so wie Paulus es formuliert, dann wirst du an diesem Heil teilhaben. Aber hast du das alles nicht getan und du glaubst, dass du es trotzdem hast und du trotzdem mit dem Herrn verbunden bist, dann prüfe, ob nicht noch ein Schritt auf deinem Glaubensweg fehlt. Und die Schrift bezeugt uns, wenn du mit dem Herrn verbunden bist, kriegst du die Macht seiner Stärke und du wirst siegen. Und zu guter Letzt sind wir beim sechsten Punkt dieser Waffenrüstung, haben wir noch das Schwert des Geistes, welches nichts anderes ist als das heilige, wahre und unverfälschte Wort Gottes. Die Schlange hatte Eva verführt, weil Eva dem Wort Gottes nicht glaubte. Sei du nicht so töricht und zweifle an dem, was Gott sagt. Auch da gibt es aber einen Haken. Satan wäre nicht Satan, wenn er nicht auch da einen Stein vor euch hingelegt hätte. Sicherlich gebt ihr mir recht, wenn ich sage, dass es viele, zu viele Ablenkungen gibt, um im Wort Gottes zu lesen. Lesen wir aber nicht in Gottes Wort und geben wir uns nicht die Mühe, es zu verstehen, wird das Schwert stumpf und dann ist es zu nichts Nütze. Und dann kann es passieren, dass es dir im Kampf abbricht und ein Fliehe von mir wird dann zu einem heiseren Krächzen und zu einem leisen Winseln. Und das ist dann kein Schlachtruf mehr. Das ist Kapitulation. Habe ich die Eingangsfrage beantwortet? Brauchen wir alle Teile der Waffenrüstung? Ja. Ja, wir brauchen alle diese Teile. Wenn du nicht nackt und verletzlich deinem Gegenüber entgegentreten willst, brauchst du alle diese Teile. Und der dritte und letzte Punkt, der behandelt die Frage, gegen wen soll mich die Waffenrüstung schützen? Zuerst muss ich mal erkennen, dass ich sie überhaupt brauche. Das muss erstmal in dem Bewusstsein sein, dass ich diese Waffenrüstung überhaupt brauche. Und Paulus stellt die Behauptung auf, du sollst dich gegen die listigen Angriffe des Teufels schützen, du sollst die feurigen Pfeile der Versuchung auslöschen, weil du kämpfst nicht gegen Menschen, sondern du kämpfst gegen die Mächte der Unterwelt. Du kannst sie nicht sehen. Es sind Geister und Dämonen dieser Weltherrschaft, dienstbare Beherrscher dieser Welt. Und bitte, macht nicht den Fehler wie wissenschaftsgläubige Humanisten. Verleumdet diese Kräfte nicht und stellt sie auch nicht lächerlich dar. Wenn du in deiner Heiligung keine Angriffe spürst, ich sagte es schon, oder befürchten musst, frage dich, ob alles in Ordnung ist. Ich stelle eine Behauptung auf. Wer nicht angegriffen wird, ist keine Gefahr für Satan. Seine Seele gehört ihm bereits. Aber dann stell dir auch die Frage, bin ich wirklich wiedergeboren? Und an dieser Stelle eine Warnung. Liebe Geschwister, sprecht keinem eurer Brüder und Schwestern die Wiedergeburt ab. Erhöht euch nicht. Egal aus welchen Gründen. Nur der Gläubige selbst und der Herr haben die Erkenntnis über den Zustand dieses Menschen. Niemand sonst. Und es gibt auch keine Tests, die einer bestehen könnte, wo man sagt, ja, Test bestanden, wiedergeboren, durchgefallen, nicht wiedergeboren. Gibt es nicht. Und wir haben jetzt die Sache immer so betrachtet, dass diese Angriffe, über die wir gesprochen haben, von außen kämen. Das stimmt auch, aber nicht zu 100%. Die meisten Angriffe kommen von innen. Jetzt fragt euch, was ist innen? Ja? Mit innen meine ich unsere Gedankenwelt. Und sie wird von der Umwelt und von uns selbst beherrscht. Auf dem Weg heute hierher habe ich so viele schräge Werbung und so viele schräge Plakate gesehen, die wir jeden Tag wahrnehmen, wenn wir uns in dieser Welt bewegen. Sie beeinflussen uns über die Augen. Mach's Radio an, alles Spaß, alles super. Ja, du musst nur 3 richtige Antworten geben, kannst du ein Radio gewinnen. Toll, alles easy. Nein, so ist es leider nicht. Und diese Angriffe, die in unser Innerstes zielen, zielen auf unser sündiges Herz. Und unser sündiges Herz, das bestimmt, in welche Richtung wir denken. Und sündige Herzen, die haben wir alle. Alle. Du, ich, wir alle haben diese sündigen Herzen. Und dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir etwas tun. Und darum sagt Paulus im letzten Vers unseres Predigttextes, betet und wacht. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein, um das vielleicht zu illustrieren. Betet und wacht. Und die möchte ich euch mitteilen. Lukas sagt im Kapitel 1, Vers 79, dass er, Jesus, denen erscheine, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und wir haben es im Predigttext gehört, diese Welt ist finster. Und in dieser Welt sitzen wir. Es war mal ein hässlicher Mensch und der war sehr eitel. Er ließ sich gerne fotografieren und immer wenn er sich die Fotos ansah, meinte er, der Fotograf, der kann nichts. Und so geht es dem Gläubigen auch mit der Bibel. Sie zeigt dem natürlichen Menschen sein Bild. Ein hässliches Bild. Ein erschütterndes Bild. Und darum mag er, der Gläubige, dieses Bild nicht. Und Lukas spricht vom Sitzen. Menschen sitzen in völliger Ruhe und Zufriedenheit. Sie sitzen hinter dem warmen Ofen. Sie haben sich eingerichtet. Wer sitzt, hat sich's bequem gemacht. Wer sitzt, der ruht. Nun sitzt der Mensch in Finsternis und Schatten des Todes. Und das ist das Furchtbare daran. Er hat sich's bequem gemacht. Er ist in seinem Tun sicher und zufrieden und er schläft in sein Verderben hinein. Aber ein Krieger schläft nicht. Ein Krieger Gottes schläft nicht. Wie ist doch dann die Fanfare in Gottes Wort, die da ruft, stehe auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. Epheser 5,14. Und darum betet und wacht. Aber betet und wacht nicht allein. Was kann ein Krieger in der Schlacht ausrichten? Wenig. Und das ist ein Aufruf an euch Männer. Steht auf. Betet. Gemeinsam seid ihr eine Armee. Mann neben Mann, einer passt auf den anderen auf, einer ermutigt den anderen, einer hilft dem anderen auf. Steht fest zusammen im Glauben. Betet und wacht, dass euch der Teufel nicht überliste. Ihr Männer steht in vorderster Reihe. So hat Gott es gewollt und eingerichtet. Ihr seid verantwortlich für eure Frauen, ihr seid verantwortlich für eure Kinder und die müsst ihr schützen. Genau die. Und Gott hat euch diesen Auftrag gegeben, der Erste in der Familie zu sein. Wenn ein Mann in der Zucht und im Schutz der Familie versagt, glaubt mir, dann hat er auf der ganzen Linie vor Gott versagt. Und wir lesen im Wort Gottes, wir Männer, und wir vertrauen Jesus unsere Sorgen und Nöte an. Aber vertraut euch auch einander an. Habt nicht viele Freunde, habt ein oder zwei Freunde. Freunde, zu denen ihr hingehen könnt und sagt, mir geht's richtig nass rein, hilf mir. Und wenn das ein richtiger Freund ist, dann wird er sagen, lass uns gemeinsam beten und anschauen, wie ich dir helfen kann, wie wir weiter zusammen gehen können. Vertraut einander. Werdet eine Armee heiliger Männer zur Ehre Gottes. Betet und wacht, denn wer im Schlaf überrumpelt wird, der ist wehrlos. Schlaft nicht. Der Dieb kommt in der Nacht zu einer Stunde, die ihr nicht kennt. Aber wenn schon ein Wort an die Männer, dann auch ein Wort an euch, liebe Frauen. Dieser Aufruf an die Männer, der befreit euch nicht von dem Dienst an eurem Mann. Und wenn eine Frau unverheiratet ist, hat auch sie einen Dienst an den Männern der Gemeinde. Ihr Frauen, betet für eure Männer, dass sie ihre Berufung als Führer und Beschützer des Hauses gut ausführen können. Das ernste und innigliche Gebet einer Frau wird im Besonderen von Gott erhört, weil sie seinen Willen tut und den Mann stärkt. Und im 1. Mose 2,18 spricht Gott so: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und daran entzünden sich viele Geister, weil wir im Deutschen das hebräische Wort Esa mit Hilfe übersetzen. Es bedeutet aber im Eigentlichen gegenüber. Gott machte dem Mann einen Gegenüber. Und ihr Frauen, betet und wacht für eure Männer und die Männer der Gemeinde, damit sie nicht überwältigt werden. Und bleibt gegürtet und bleibt beschut und legt den Panzer der Gerechtigkeit nicht ab. Euer Helm und euer Schild und euer Schwert habt griffbereit. Kämpft mit Ausdauer und Beharrlichkeit für euer Heil. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus der 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben, Krieg mit Gott. Darum segne der Herr die, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen, die als rechter Kriegsmann für seine Ehre zu ihrem Heil kämpfen. Amen.